Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Hallo ins Internet, herzlich willkommen auf den mobilen Endgeräten zum neuen Poetry-Podcast des Lyrikkabinetts in München. Mein Name ist Tristan Marquardt, ich bin Lyriker, Lyrikveranstalter und Lyrikverleger und ich spreche gerne über Gedichte. Deshalb ist es für mich eine große Freude, dass das Lyrikkabinett mich eingeladen hat, in diesem Podcast Gäste zu begrüßen, die das auch gerne tun. Und zwar sind das Menschen, die sich gut mit Gedichten auskennen, weil sie schreiben oder weil sie übersetzen oder weil sie beides tun, weil sie viele Gedichte lesen oder hören, zu ihnen forschen, weil sie mit ihnen durchs Leben gehen oder weil sie vielleicht auch brauchen, um durchs Leben zu gehen. Und diese Menschen bitten wir, uns für den Podcast aus der großen Menge an Gedichten genau 3 mitzubringen, die ihnen besonders wichtig sind oder die sie besonders mögen. 3 Gedichte ihres Lebens, könnte man auch sagen. Wenn Sie selbst Gedichte schreiben, dann gibt es noch den Zusatzwunsch, dass 1 der 3 Gedichte ein eigenes ist. Wir sitzen hier in der Bibliothek des Lyrikkabinetts, der zweitgrößten Lyrikbibliothek Europas, die gleichzeitig regelmäßig Veranstaltungsraum für wundervolle Lesungen ist. Und bei mir sitzt der erste Gast unseres Podcasts, Odile Kinell. Herzlich willkommen, Odile. Schön, dass du da bist.
Hallo Tristan, danke.
Auf dich treffen ganz viele der Dinge zu, die ich gerade gesagt habe. Du schreibst Gedichte, du übersetzt Gedichte, du liest auch oft Gedichte vor. Ich will dich gleich noch etwas genauer vorstellen, aber davor hätte ich eine Frage an dich. Wie bist du eigentlich zu Gedichten gekommen? Was hat dich ursprünglich an Lyrik begeistert?
Keine einfache Frage. In der Vorbereitung habe ich mir die dann auch gestellt und dachte so, da können wir eigentlich den Nachmittag auch mit füllen. Und habe das versucht irgendwie zu strukturieren und bin darauf gekommen, dass es Phasen gab in meinem Leben, die was mit Lyrik zu tun hatten, aber aus keiner von denen wäre jetzt zwingend die Notwendigkeit erfolgt, dass ich am Ende Lyrikerin geworden wäre. So, das ist, und gleichzeitig, wenn ich rückwärts gucke, dann denke ich, ja, was denn sonst? Weil Kunst, aber verborgene Kunst lange, das kann man sehr, also gerade in der Pubertät und bei mir noch sehr lange, ich habe ja meinen ersten Gedichtband erst mit über 40 veröffentlicht, also dieses im Geheimen agieren, wenn man schüchtern ist, ist ein großer Vorteil. Und diese Phasen würde ich benennen als, ich glaube nicht, dass bei mir zu Hause Lyrik gelesen wurde, Romane schon, aber keine Lyrik oder wenn dann vielleicht so klassische, also klassischere Lyrik, vielleicht noch bis Brecht, aber viel weiter glaube ich nicht. Aber wir waren ein sehr singfreudiger Haushalt und ich denke, meine ersten Begegnungen mit Lyrik waren über Gesang, sowohl Volkslieder im weitesten Sinne, deutsche, französische, als aber dann auch natürlich Chanson. Also im deutsch-französischen Haushalt darf das natürlich auch nicht fehlen, würde ich sagen. Und das erste Gedicht geschrieben habe ich, bevor ich bewusst Gedichte gelesen habe, was, glaube ich, auf viele zutrifft.
Ja. Ich bin auch schuldig.
Genau, das beschreibe ich auch in diesem Essay Lust, wie ich an dieser Turnstange hing und dann so balancierte. Und ich denke, ich war so 12, 13 und dann changierte das zwischen einem weißen und einem schwarzen Teppich und auf einmal war die große Philosophie in mir und so ein Weltschmerz und was weiß ich. Und dann habe ich mein erstes, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ernstzunehmendes Gedicht geschrieben, dann aber auch Jahre nicht und dann klassischerweise in der Pubertät, mein erstes Pubertätsgedicht war über einen Essigbaum, wo ich drunter lag und es war ganz heiß und ganz still und dann hörte man so ein Flugzeug und der Weltschmerz überkam mich und ich glaube einfach, in dem Alter ist es oft ein Medium, ein inneres Unwohlsein, ein Schmerz, ein Hin- und Hergerissensein auszudrücken, was man anders nicht ausdrücken kann.
Liebeskummer manchmal auch.
Ja, zum Beispiel, genau. Oh, bis heute. Ja. Ist das ein starkes Motiv für Gedichte?
Mein erstes Gedicht war ein Auftragsgedicht tatsächlich unseres Deutschlehrers.
Oh, wow. Schweiz,
ein Limerick zu schreiben.
Ja.
Also es war sofort die Form da zum Thema Weihnachten, weil es war kurz vor Weihnachten, das heißt, mein erstes Gedicht. Dann kam lange nichts, dann kam der Liebeskummer.
Ah ja.
Und Lilly, stell dich kurz vor. Du bist, kann man vielleicht runterbrechen, eine Person der Mehrfachkompetenz. Das betrifft erstens deine Profession. Du bist Autorin, du bist Übersetzerin, du bist Moderatorin. Und das betrifft aber zweitens auch deine Sprachkompetenz. Da stehe ich in tiefer Ehrfurcht vor. Du übersetzt aus dem Französischen, Portugiesischen, Englischen und Spanischen hauptsächlich Gedichtbände und Kinderbücher. Und du bist aber nicht nur, wie man daran merkt, vielfach begabt, sondern auch unheimlich produktiv. Du hast eine Erzählung, zwei Romane, drei Gedichtbände und einen Essayband veröffentlicht, wenn ich das richtig überblickt habe in meinem Bücherregal. Und zuletzt den Gedichtband Irgendetwas dazwischen, der wieder in den letzten Büchern auch beim Verlagshaus Berlin erschienen ist. Daraus hören wir später auch noch was. Und wer jetzt dachte, das sei viel, hat sich gewaltig geirrt. Denn einmal festhalten bitte, ich habe insgesamt 25 Gedichtbände und Kinderbücher gezählt, die du in den letzten 20 Jahren übersetzt hast. Ganz großartige LyrikerInnen, an Angelika Freitasch, Erika Singano, Ricardo Dominic und viele mehr tolle Bücher, die ein großes Geschenk sind für alle, die Originalsprachen nicht beherrschen, also auch mich. Wohnorte hast du nicht ganz so viele gehabt, wie du Gedichtbände übersetzt hast, aber auch ganz schön viele. Ich habe Tübingen, Lissabon, Dijon, Bukarest notiert und jetzt wohnst du seit 25 Jahren in Berlin.
Ja, auf einmal war ich sesshaft.
Einmal warst du sesshaft. Und ich habe in deiner Biografie diese wunderschöne Formulierung gefunden. Odile Quesnel wurde in Bühl-Baden als Kind einer deutsch-französischen Städtepartnerschaft geboren. Klär uns auf, wie wird man als Kind einer deutsch-französischen Städtepartnerschaft geboren?
Indem meine Eltern aus zwei Städten kommen, Darmstadt und Troyes, die sich damals verpartnert hatten. Heute ein Konzept, was natürlich irgendwie in die Jahre gekommen ist, oder man denkt, oder keiner kennt das mehr so richtig oder nimmt es mehr ernst. Damals war das natürlich schon was enorm Wichtiges. Und ich stand auch in der Zeitung als erstes Kind aus dieser Städtepartnerschaft.
Ah, ernsthaft?
Ja, in, weiß ich nicht, Darmstädter Bode oder sowas. Ja. Gibt's einen ganz kleinen Artikel.
Ja,
ich habe das natürlich aus Spielerei da so reingeschrieben. Also in einem deutsch-französischen Jumelage, kann man auch sagen.
Naja, aber jetzt haben wir ja schon zwei Dinge gehört, die Lieder und die Mehrsprachigkeit, also der Klang im weitesten Sinne und die vielen Sprachen, die uns, glaube ich, auch heute noch weiter beschäftigen und die für deine Gedichte eine große Rolle spielen. Wir haben dir, wie eingangs erwähnt, die schöne und sicherlich zugleich schreckliche Aufgabe gestellt, von allen Gedichten, die du in deinem Leben gelesen hast, zwei, und von allen Gedichten, die du in deinem Leben geschrieben hast, eines auszuwählen und mitzubringen. Wusstest du sofort, was du nimmst, oder waren es Wochen der Qual?
Es waren Wochen der Qual. Es war entsetzlich. Und ich habe dann überlegt, warum. Und ich glaube, wenn ich eine Lyrikerin oder einen Lyriker für mich entdecke, dann entdecke ich eher ein Universum als ein einzelnes Gedicht. Und dieses einzelne Gedicht bringt mich gleich in so einen Absolutheitsstress. Und mein Gedichtband heißt Irgendetwas dazwischen. Und ich glaube, alle meine Gedichte und meine Werke haben irgendwas damit zu tun. Es ist das Dazwischensein, ist das Gegenteil vom Absoluten. Und ein Gedicht auszuwählen ist viel zu absolut für mich.
Und du hast es trotzdem gemacht. Wir sind dir sehr dankbar dafür. Das sind natürlich dann drei Gedichte, die für ganz viele stehen und auch ganz andere sein könnten. Aber wir sind total gespannt. Was hast du uns als erstes heute mitgebracht?
Ja, die ersten zwei, nämlich das erste übersetzte Gedicht, und das, zudem gehört auch das eigene Gedicht dazu. Es ist von Odília Lopes, einer portugiesischen Dichterin, 1960 geboren, und die portugiesische Lyrik, die vielleicht eher nach Deutschland kommt, ist, glaube ich, eine viel klassischere Lyrik, und Odília Lopes repräsentiert aber auch eine Art der portugiesischen Lyrik, die vielleicht nicht so viel nach Deutschland rüberkommt. Und die sehr viele LyrikerInnen, die ich übersetzt habe, auch stark beeinflusst habe. Mhm. Also zum Beispiel Angelika Freitas, die du erwähnt hast, die habe ich angefangen zu übersetzen und in der Zeit lag Adilia schon ein bisschen weiter weg und dann habe ich wieder angefangen, mich mit Adilia zu beschäftigen und dachte so, wow, mhm. Also da sind die Linien so klar. Also von einer portugiesischen zu einer brasilianischen Dichterin, aber auch Erika Singer und viele andere.
Und sie ist Gegenwartslyrikerin?
Sie ist Gegenwartslyrikerin, hat eine Weile gebraucht, bis sie auch die Anerkennung fand, die sie hatte. Ihre ersten Bücher hat sie auch im Selbstverlag gemacht und ist eine Dichterin. Also sie hat sich mal selbst als barocke Dichternonne beschrieben, lebt sehr zurückgezogen mit ihren Katzen. Wir wollten sie mal vom Haus für Poesie einladen, das war ein Ding der Unmöglichkeit, dazu lässt sie sich nicht überreden. Und ihre Texte haben so eine Lakonie, eine scheinbare Einfachheit, arbeiten manchmal mit so kinderreimartigen Versatzstücken. Und sind gleichzeitig manchmal grausam und tragen so eine untergründige Gewalt von Kindererziehung, von Mädchenerziehung, von Katholizismus in sich. Ich weiß nicht, ob dir Paula Rego was sagt, das ist eine portugiesische Malerin. Und den ersten Band von Adilia, diese ersten Obras, also die ersten gesammelten Werke in 2000, inzwischen gibt es Dobras, zweimal Dobras, was sozusagen immer die Erweiterung ist, die sind auch illustriert mit einem Bild von Paula Rego. Und das sind genau die passenden Bilder dazu, auch diese mit diesen unheimlichen Gestalten, nämlich Großmütter, die so eine Grausamkeit ausstrahlen. Also unter dieser scheinbaren Leichtigkeit verbergen sich Abgründe und das ist tief und das ist witzig und das ist skurril. Das hat mich gleich in den Bann gezogen.
Das sollten wir jetzt unbedingt hören.
Ja, das Gedicht heißt Das lachsfarbene Kleid und ist aus einem Band, der heißt eben Os Desastres de Sofia, Sophies Missgeschicke, was auch der Titel eines Buches der Comtesse de Ségur ist, auf die sich mein Gedicht bezieht. Also da ist sozusagen der Zusammenhang.
Adilia Lopes. Das lachsfarbene Kleid. Weh mir, ich habe das lachsfarbene Kleid eingeweiht auf meinem ersten Ball. Während des Balls blieb ich sitzen. Niemand lud mich zum Tanzen ein. Einem lästigen Mädchen, das mich fragte, warum ich nicht tanze, gab ich zur Antwort, ich kann nicht tanzen. Sie bestand darauf, dass ich ein Glas Champagner trinke. Ich willigte ein, aber es sollte nicht mein erstes Glas Champagner werden, denn das Mädchen kippte das Glas in meinen Ausschnitt. Absichtlich, nehme ich an. Mit dem Fleck war das Kleid nicht länger ein gutes, sondern eins zum Herumtreiben. Auf einer kurzen Zugreise versenkte ein Funke des Zuges, der holzbetrieben war, das Bündchen. Das Bündchen zu ersetzen war einfach, weil es bei Penim, wo meine Mutter das Stück lachsfarbenen Stoff gekauft hatte, diesen lachsfarbenen Stoff noch gab. Aber während eines Strandspaziergangs setzte ich mich auf einen Felsen. Und als ich aufsprang, weil ein Gewitter nahte, blieb das Kleid am Felsen hängen und riss. Ein für allemal. Als ich es auszog, sah ich, dass das Kleid schon meine Körperform hatte. Ich zerriss es und bewahrte die Fetzen im Korb mit den Stoffstücken auf. Aus einem der Fetzen wurde ein Kleid für die Puppe meiner jüngeren Schwester. Und davon wurde später ein Kleid für die Tochter der Puppe meiner jüngeren Schwester, die eine kleinere Puppe war und in einen Brunnen fiel.
Wir haben den Text auf Deutsch gehört in der Übersetzung von dir, Odile. Darüber reden wir gleich noch, aber vielleicht gehen wir zuerst mal auf den Text ein bisschen inhaltlich ein. Ein wahnsinnig faszinierender Text, wie ich finde. Die Geschichte eines Kleides, zugleich die Geschichte eines Aufwachsens als Frau und von leidvollen Erfahrungen, weh mir, steigt der Text in deiner Übersetzung ein. Was hat dich daran angesprochen? Wieso hast du den Text, ausgerechnet diesen Text ausgewählt? Ist es ein früherer Text von ihr oder ein ganz aktueller?
Oh, ich weiß gar nicht, wann die Desastres de Sofia entstanden sind. Das ist auf jeden Fall vor 2000. Also, weil das in diesem damaligen Gesamtwerk sozusagen, ist dieses Buch auch drin. Warum habe ich das ausgewählt? Ich glaube, mir fällt eigentlich ein, ich glaube, ich habe das für die Lyriklein übersetzt. Mhm. Also gar nicht so ausgewählt. Aber in dem Zusammenhang habe ich dann das Buch gelesen oder kannte ich sie vorher, kannte ich sie nachher? Das sind Sachen, das weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist aus dieser Serie mit Sophie, mit diesen Missgeschicken von Sophie, der immer alles schief geht. Eben zum Beispiel hier ist es natürlich ein Ich und nicht unbedingt Sophia, aber hier hat sie eben das Kleid, sie hatte dieses tolle Kleid und dann passiert alles Mögliche mit diesem Kleid, bis es dann schließlich im Brunnen landet. Nee, also die Puppe fällt in den Brunnen mit dem Kleid, nehme ich mal an. Und das Kleid wird ja auch immer kleiner und das Kleid hat ihre Körperform und es sagt ja auch was über das Verhältnis zu Kleidern oder zu Weiblichkeit oder zu eingezwängt sein. Und ich mag einfach auch formal ihre Art zu schreiben, dieses so ein bisschen Repetitive und dieses drauf bestehen, dieses Obsessive, und gleichzeitig aber so ganz Lakonische, das liegt mir sehr, da komme ich gut rein.
Schonungslos, oder?
Ja, schonungslos auch, ja.
Also du hast diese drei Zeilen schon angesprochen, die mir auch besonders hängen geblieben sind. Als ich es auszog, sah ich, dass das Kleid schon meine Körperform hatte. Ich zerriss es. Die haben mich beim ersten Lesen sofort so gepackt und auch irgendwie unangenehm gepackt, weil ich dachte, Wahnsinn, also die Erkenntnis, dass das Kleid jetzt die Körperform hat, also dass man sozusagen den eigenen Körper im Kleid auch wieder erkennt, sorgt für die Zerstörung des Kleides. Wie verstehst du diese Stelle?
Wie verstehe ich diese Stelle? Naja, es ist schon eine sehr radikale Geste, eigentlich ihren weiblichen Körper zu zerreißen. Und dass mich das anspricht, hat natürlich auch was mit meiner eigenen Geschichte zu tun und meinem Verhältnis zu Weiblichkeit und Kleidern, was ja auch in diesem Buch verhandelt wird oder ein bisschen erzählt wird, was sich über die Jahre sehr meandert ist oder eigentlich sehr lange gebraucht hat, dass ich jetzt hier bei mir mit dem Kleid sitze. Das ist schon immer noch ungewohnt.
Ich habe mich gefragt, wann der Text spielt, weil von der Zugreise die Rede ist, auf der ein Funke das Bündchen versenkte und dann steht da in Klammern, der Holz betrieben war.
Sie ist 1960 geboren. Lass es Anfang der 70er gewesen sein. Ich denke auf jeden Fall vor der Nelkenrevolution, die ja 1974 war. Das war noch Salazar, noch Diktatur. Ich kannte damals Portugal nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch noch Züge gab, die holzbetrieben waren.
Also du würdest sagen, wir setzen die Autorin mit dem Ich in dem Text gleich und das ist auch so beabsichtigt.
Also sofern man das je kann oder nicht kann, ja. Ja, würde ich schon denken, ja.
Ich lese den Text als feministischen Text.
Ja, ich weiß nicht, ob sie sich als Feministin bezeichnen würde, wahrscheinlich eher nicht, aber ich würde ihn auch, also viele ihrer Texte als solche lesen. Und natürlich habe ich vergessen zu sagen, dass auch sehr oft Sexualität verhandelt wird in ihren Texten, auch auf so eine manchmal sehr grenzwertige Art, die so ans Grausame grenzt. Also hier nicht ganz so, wobei natürlich diese Präsenz des Körpers ist hier ja auch drin.
Du hast den Text übersetzt. Du hast gesagt, du hast ihn auch für Lyriklein übersetzt. Das heißt, man kann ihn auch im Original nachhören.
Ganz genau.
Wie gehst du vor, wenn du so einen Text übersetzt? Du hast das Original vor dir, du liest es. Wie bist du jetzt auch in dem ganz konkreten Fall vorgegangen?
Also ich gehöre zu denen, die erstmal los übersetzt. Ich glaube sehr an das Instinktive, an so eine instinktive Herangehensweise. Wenn ich dann an dem Text nochmal arbeite, dann nehme ich manche Sachen zurück und manchmal kehre ich aber dann wiederum zurück zu meinen, eher näher an meine ersten Fassungen ran. Also ich glaube, dieser erste Schritt ist ganz wichtig und dazu darf ich eigentlich das Gedicht nicht zu genau schon mal lesen. Mhm. Also würde ich Romane übersetzen, ich würde zu denen gehören, die definitiv den Roman vorher nicht ganz lesen. Dann weiß ich ja schon, was mich erwartet. Und ich glaube, dieses Instinktive, Unerwartete, das ist ein Aspekt, der für mich sehr wichtig ist. Und natürlich, wenn es ein langes Gedicht ist, kommt man dann am Ende, manchmal bemerkt man, der erste Instinkt, der hat mich vielleicht getrügt, weil am Ende merke ich, das geht doch in eine andere Richtung oder so, aber trotzdem. Das wäre mein erster Ansatz immer. Also ich lese mir es erstmal vor oder ich versuche eine Aufnahme zu finden, wo die Dichterin das dann liest, selbst vorliest. Und das Vorlesen spielt natürlich immer wieder im Übersetzen nachher auch eine Rolle in der deutschen Fassung.
Damit du die Klangebene...
Die Klangebene, den Rhythmus, also genau. Damit sich's lesen lässt, wenn es ein Gedicht ist, was im Ursprung sich lesen lassen können soll.
Oh. Es ist ja, ich finde, bei der Lyrikübersetzung immer so eine total spannende Frage, wenn man GegenwartslyrikerInnen übersetzt, die sozusagen noch aktiv sind und die potenziell den Telefonhörer abnehmen könnten. Wie macht man das jetzt? Also wie geht man mit diesem Fall um? Ich kenne Leute, die sagen, also selbstverständlich suche ich den Austausch mit den Personen, die Texte geschrieben haben und wir besprechen das und vielleicht gibt es Unklarheiten und so. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, naja, manchmal ist es auch störend. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer, es war eine schöne und tolle Erfahrung am Ende, aber mit einer kroatischen Dichterin zusammengearbeitet. Wir haben uns gegenseitig übersetzt für das Versschmuggelprojekt. Und die sagte mir gleich von Anfang an, es hätte semantisch alles 100% korrekt sein müssen und die ganze restliche Ebene sei ihr nicht so wichtig. Das Semantische müsste sozusagen stimmen. Und wir haben dann in dem Gespräch, wir haben dann also stundenlang uns unterhalten über jedes kleinste semantische Detail. Und ich bin jemand, der beim Schreiben auch stark über den Klang kommt. Und wenn ich übersetze, ist es also völlig unnatürlich für mich, diese klangliche Ebene auszuschalten. Also wie ist das mit dir? Oder vielleicht, wie war es auch in dem konkreten Fall? Bist du in Austausch mit der Autorin gewesen? Suchst du diesen Austausch? Oder wann suchst du ihn, wenn du ihn suchst? Wie machst du das?
Also ich gehöre zu denen, die ihn sucht. In der Regel per Mail,
ja.
Telefon. Ich glaube, ich nur mit denen, mit denen ich dann schon über die Jahre befreundet bin, dann machen wir mal einen WhatsApp-Call oder sowas. Ja. Das ist ja schon recht lange her, dass ich das übersetzt habe. Und da war ich noch Anfängerin. Das hätte ich mich bei Delia Lopes nicht getraut. Ich dachte immer, die sei viel, viel älter als ich. Das war für mich so eine Koryphäe. Und dann, die ist nur 7 Jahre älter als ich. Also ich meine, so, das ist mir dann viel später dann aufgefallen. Würde ich jetzt nochmal Texte von ihr übersetzen, würde ich das zumindest versuchen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das in dem Fall wäre. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Typen von DichterInnen, ob die gerne antworten, ob die bereitwillig antworten. Allerdings ist sie ja, soweit ich weiß, auch selbst Übersetzerin. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mir antworten würde.
Gibt es denn von Lopes ein Band Gedichte auf Deutsch?
Nein. Es gibt das ist nicht, dass ich wüsste. Eigentlich. Ja, eigentlich ist es tragisch, ja. Aber da wären wir bei der schwierigen Frage der Gedichtübersetzung in Deutschland. Dadurch, dass die großen Verlage sich da weitgehend rausgezogen haben und die kleinen oder nur meistens schon kanonisiertes Englisches bevorzugen, bleiben die sogenannten kleinen Verlage, und da es ja keine im eigentlichen Sinne Verlagsförderung in Deutschland gibt, ist es wirklich schwierig. Und für Angelika Freitas habe ich für den zweiten Band habe ich ewig gesucht, bis ich endlich auf Elif gekommen bin.
Ich habe mich immer gefragt, also irgendwie auf der einen Seite denkt man sich, das ist total logisch, klar, das ist sozusagen, es ist Lyrik, also schon etwas, was wo viele Leute nicht den direktesten Zugang zu haben, sondern wo man Zugänge schaffen muss. Und dann ist es auch noch Lyrik aus einer anderen Sprache. Das heißt, man bekommt es vermittelt. Aber gleichzeitig finde ich es dann doch immer wieder, und da bin ich vielleicht auch komisch, weil ich einfach sehr gerne Gedichte lese und total spannend finde, zu lesen, mitzubekommen, wie wird in anderen Sprachen, wie wird in anderen Zeiten, wie wird in anderen Kulturen geschrieben. Ich bin schon immer wieder geplättet davon, wie schwer es Lyrikübersetzungen auf dem Markt haben, und zwar ja in doppelter Hinsicht, nicht? Also einerseits, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, überhaupt einen Ort zu finden, der sagt, okay, wir machen das. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung als Verleger, ich sehe ja quasi die Verkaufszahlen der Bände bei uns, beim Imhochroth Verlag, was für einen massiven Unterschied es macht, ob du ein Lyrikdebüt von einer Dichterin veröffentlichst, die vor Ort ist, die Lesungen machen kann, die bei den Lesungen Büchern verkauft, oder ob du eine Lyrikübersetzung publizierst, und der Unterschied ist dramatisch.
Genau, das ist ja der Punkt, ist eben, können die Lesungen machen. Ja. Und zum Beispiel Ricardo Domenech, gab es auch eine zweite Auflage von dem Buch beim Verlagshaus, also dieses Körper, ein Handbuch, auch ein brasilianischer Dichter. Das lag daran, dass er, also gut, zum einen, dass natürlich Brasilien dann in dem Jahr oder im Jahr darauf auch Gastland war, aber weil Ricardo auch Deutsch spricht und Lesungen macht und mit diesem Buch herumreisen kann, und Und bei Adelia Lopisch weiß ich, die wird nicht kommen und hier eine Lesereise machen. Das heißt, ich müsste einen Verlag finden, der bereit ist, sie aufgrund ihrer Bekanntheit in Portugal, also dies für portugiesischsprachige DichterInnen, würde ich sagen, ist sie unumgänglich. Aber der, also sie gehört, sie ist irgendwie so ein Untergrundkanon, so würde ich es nennen. Das ist immer, falls es widerspricht sich natürlich, aber so ist in der Richtung. Aber hier kennt sie keiner. Hier kennt man sowieso überhaupt kaum irgendwelche, das ist die Mehrzahl von Kanon, Kani. Ein Espresso, zwei Espressi, ein Kanon, drei Kani.
Kana,
das war was anderes. Genau. Es ist hier, also zum Beispiel Jacques Darras, das war auch, da habe ich einen ganz kleinen Verlag, den Klack Verlag hier gefunden. Ja. Das ist eigentlich eine der großen Stimmen. Der ist inzwischen auch bei Gallimard veröffentlicht in dieser Poesiereihe. Habe ich niemanden gefunden. Und der wäre ja sogar gekommen zum Lesen. Ich meine, jetzt ist er sehr alt, aber ich habe ihn jetzt von letztes Jahr im Juni war er eigentlich noch ganz fit in Paris gesehen. Aber es ist einfach wahnsinnig schwierig. Vielleicht habe ich auch nicht die guten Kontakte oder bin zu schüchtern. Das sind auch Sachen, die, keine Ahnung, die auch eine Rolle spielen können. Aber es ist schwierig.
Also ich war auf jeden Fall extrem glücklich, als ich sah, das Lyrikkabinett, wo wir jetzt sitzen, hat ja diese jährlich herauskommenden Lyrikempfehlungen, nicht? Mhm, und da gibt es, wo eine Jury sozusagen aus all den Büchern, die erschienen sind, einige nochmal besonders hervorhebt. Und da gibt es sozusagen die Abteilung für die deutschsprachigen Bücher und es gibt aber eben auch die für Übersetzungen. Und das ist für mich jedes Mal eigentlich das, wo ich mich am allermeisten drauf freue, weil es hat ja irgendwie was Logisches, nicht? Natürlich entsteht im deutschsprachigen Raum viel Tolles, aber der Rest der Welt ist größer und da entstehen ganz viele tolle Sachen. Ja. Und eigentlich sozusagen, wenn man jetzt mitbekommt, dass eine Dichterin, die einen solchen faszinierenden Text geschrieben hat, also sozusagen dass es kein Buch gibt von ihr, es ist schon erstaunlich, wie viel wir eigentlich verpassen auch.
Ja. Aber der deutsche Buchmarkt ist einfach ein Markt, ein Markt auf in viel größerem Maße noch, als ich das zumindest in Frankreich oder in anderen oder in Österreich oder so erlebe, soweit ich das überblicke, was wahrscheinlich eben damit zusammenhängt, dass es keine Förderung für kleine Verlage gibt, also keine Projektförderung und keine generellen Förderungen. Es ist ja zum Beispiel auch bei den der Verfügbarkeit, wie sagt man, Vergriffenheit oder Ergriffenheit, von Büchern, dass Bücher wahnsinnig schnell hier bei den großen Verlagen wahnsinnig schnell aus dem Programm fliegen und bei Gallimard kriegt man noch Bücher, die sind 1990 veröffentlicht worden irgendwie, also.
Und du hast jetzt ja diesen Text nicht nur übersetzt, sondern du hast ihn selbst auch poetisch verarbeitet. Ich hätte jetzt am Schluss noch die Frage stellen können, was passiert eigentlich am Schluss dieses Textes, nicht? Warum fliegt die Puppe der jüngeren Schwester, die dann sozusagen den Rest des Kleides als Kleid trägt, in den Brunnen? Aber genau diese Frage stellt sich auch das nächste Gedicht, das wir hören wollen, nämlich dein eigenes. Es ist aus dem letzten Band, irgendetwas dazwischen, wie wir schon erwähnt haben, im Verlagshaus Berlin erschienen und das sollten wir jetzt unbedingt hören.
Ich erzähle aber vielleicht kurz die Geschichte der Verbindung zwischen diesem Gedicht und dem anderen. Ja, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, als ich das übersetzt habe, oder ich glaube, das war noch, nee, das muss früher gewesen sein, weil das Buch habe ich mir, da steht drin, dass ich es 2000 gekauft habe und für Lyriklein angefangen zu übersetzen, habe ich erst ab so Mitte der 2000er, der Nullerjahre. Und dann bin ich komplett versunken in diesem Buch und habe gelesen und gelesen und dann war ich in diesem Universum und dann ist darauf und dann kam ich zu dem Kapitel über Sophie und auf einmal war dieses ganze Universum dieses Kinderbuches wieder präsent und ich habe ein Gedicht auf Portugiesisch geschrieben darüber, über einen Fuchs, den ich auch ich dachte, dass da drin ein Fuchs vorkommt, so erinnerte ich mich dran, und dann habe ich an dem Tag oder so und einen ersten Fuchs in Berlin gesehen. Und in Berlin sieht man Füchse, aber ich hatte mein Leben lang noch keinen Fuchs gesehen und musste nach Berlin ziehen. Und da sehe ich einen Fuchs abends vor meiner Haustür, mitten in Berlin. Und dann habe ich dieses kleine Gedicht auf Portugiesisch dazu geschrieben, auch irgendwie in diesem Ton. Ich war da so drin in diesem Ton und habe das dann halt in der Schublade liegen lassen. Was soll ich mit so einem einzelnen Gedicht? Und damals war das auch noch viel weniger. Also mehrsprachig zu schreiben in Deutschland ist auch eine ganz junge Sache. dass man da überhaupt Interessenten dafür findet oder Verleger oder dass das überhaupt präsent ist. Und dann habe ich so nach 10 Jahren, habe ich das irgendwie wieder gefunden. Wie so vieles liegt es dann irgendwo in meinem Computer, in meiner Schublade und ich vergesse das. Und dann dachte ich so, vielleicht sollte ich das mal übersetzen. Inzwischen hatte ich, glaube ich, schon meinen ersten Gedichtband. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich es ja vielleicht mal verwenden. Und dann irgendwie war ich aber nicht glücklich mit der Selbstübersetzung.
Von dem Lobgedicht jetzt?
Von meinem eigenen portugiesischen Gedicht. Ja. Dann habe ich es also wieder liegen lassen, nochmal 10 Jahre oder so, bis ich an diesem Band arbeitete und mich dann daran erinnerte und dachte, das könnte da reinpassen, ich setze mich da nochmal dran. Und dann ist aus so einem, weiß ich nicht, 20 Zeiler dieses längste Gedicht, was ich je geschrieben habe, geworden und was wir jetzt hören werden.
Wahnsinn. Okay. Das ist eine portugiesische Variante liegt im Ganzen.
Ja, genau. Also es war wirklich dieser Ping-Pong zwischen den Sprachen.
Ja, Wahnsinn.
Odile Kennell. Vorbildliche Mädchen. An die Petite Fille Modelle in ihrer rosa Bibliothek erinnerte ich mich dank Adelia Lopesch, die ihr lachsfarbenes Kleid schon verschleißt vor der Zeit, ohne Absicht zerlöchert, zerreißt. Es geht dir mit dem Kleid wie Sophie mit ihren Malheur, reimt auf Pleur, jamais je ne serai bonne comme vous. Warum erinnerte ich mich nur an Sophie, nicht an die anderen? Nichts verband mich mit ihr. Ich zerstörte keine Puppen aus Liebe, weil ich Puppen nicht liebte, mich mit ihnen nicht einspielte aufs Mama-Sein. Von zu viel Cassis bekam ich keine Diarrhee, aß sogar Sauerampfer, sauren Klee. Hatte noch nie einen Fuchs gesehen, schon gar keinen mit Tollwut, der ein unartiges Kind in den Finger beißt. Unartig, andersartig, abartig. Jamais je ne serai comme vous. Etwas im Ablauf lief unrund. Etwas war ungut an Puppen, Obst, am Fuchs, war im Text, den ich las, nicht erfasst, war nicht fassbar, unfasslich. Diese Sophie stellt immer was an. Warum führte Liebe zu Zerstörung, Lust auf Obst zu Durchfall? Warum war Neugier lebensgefährlich? Für Sophie in ihrem Unglück gab's zum Glück Errettung. Desinfizierung des Fingers in Salzwasser, medizinisch nicht haltbar, haltbar meine Verwirrung. Als wäre da eine Geschichte hinter der Geschichte, eine Geschichte ohne Worte. Das mit den Worten war kompliziert. War das Salzwasser Weihwasser? Wehwasser? Schmerz auf den Gesichtern der Gläubigen beim Betreten der Kirche, Schmelzen beim Tauchen der Finger ins Becken, verschämtes Kreuzzeichen, fühlten sie sich ertappt? Ich fühlte, mir fehlte ein Bindeglied zwischen Schmerz und Erleichterung. Weihwasser und Körper, Körper und Beichte vor meiner ersten Kommunion. Ich hatte ohne Absicht das Spielzeug meiner Schwester zerstört, tafot mafot. Das Spielzeug unterm Bett versteckt. Interessierte Gott sich für Spielzeug? Das mit der Schuld war kompliziert. Was war der Zusammenhang zwischen Körper und Hausarrest, den meine Mutter verhängte, wegen Stiefel unter Wasser, zu spät nach Hause kommen, wegen ich weiß nicht mehr was? Haushaft, ans Haus geheftet, corps en arrêt, arrêt de cœur. Immer draußen, nicht drin. Das Herz ein rasend Ding, immer in Bewegung, nicht konzentriert übers Schulheft gebeugt, nicht über Puppen, nicht in Ruhe oder nur Ruhe im Buch, im Ausweichen, in Geschichten. Was war der Zusammenhang zwischen Hausarrest und der Strafe Gottes mit seinen Puppen, seinem Obst, seinen Füchsen? Warum Strafe für nasse Stiefel, vergessen von Zeit? Richtete sich ja nicht gegen meine Mutter, so wenig wie Sophies, Bettys gegen Gott. Frage mich heute, ging es ums selbstvergessene Muttervergessen oder um meinen raumgreifenden, ausschweifenden, heranreifenden Körper? der sich erstmals erfasste, sich anfasste. Was für ein Früchtchen. Das mit der Strafe war kompliziert. Dabei wollte mein Körper dazugehören, wie die Körper von Madeleine und Camille, an die ich mich dank Internet erinnere. Aber der Preis wäre die Preisgabe des Körpers, der mir dann nicht mehr gehörte. Empörte mich. Ich spiel nicht mit. Verachtung, mit der ich die Mädchen bedachte, die in meinen Augen mühelos mitmachten, sich lächerlich machten mit ihrer Liebe für niedliche Dinge, die Sprache der Mütter übten und träumten von Ballett. Wollte nicht. Wollte nicht sein wie sie. Liebt mich nicht. Un peu beaucoup à la folie. Zurück zu Sophie. Sie heiratet am Ende nicht Paul, den Cousin, der sie versteht und verteidigt, sondern dessen Freund. Warum heiratet sie überhaupt? Die Haare, coupé court wie ein Junge, bemerkte niemand außer mir das Missverhältnis zwischen Verhalten und Ziel, Komplizinnenschaft und Bereitschaft zum Brautsein. Warum spielten andere Mädchen Ehefrau, Mutter? Warum wollte die Burschikose Freundin der Familie Kinder? Warum nennt Joao in Adelia Lopsch Gedicht Sophia Safio? Das mit dem Mädchensein war kompliziert. Und warum lebten Madame de Fleurville und Madame de Rosbourg zusammen? Warum all diese Blumennamen? Warum war die Jugendbuchreihe rosa? Warum Adelia Lopsch Kleid Lachsfarben? Und warum fällt die Tochter der Puppe von Adelia Lopsch jüngerer Schwester am Ende des Gedichts in den Brunnen? In Wirklichkeit war kein Fuchs in der Geschichte, nur ein gelber Hund, der Marguerites Hund biss und Marguerite, die ihrem Hund mit der Hand beistand, in die Hand. Auch Marguerite hatte ich vergessen. Das mit der Erinnerung ist kompliziert.
Du hast schon verraten, das ist der längste Text, den du je geschrieben hast. Das ist ein Text voller Namen, vieler Namen. Adelia Lopsch wissen wir jetzt schon, glücklicherweise. Die Referenz haben wir verstanden. Was hat es, vielleicht legen wir diese Referenz gleich am Anfang mal offen, den Petit Fee-Modell genau auf sich, die am Anfang genannt werden. Was ist dieser Faden, der durchs Gedicht geht?
Also die Petit Fee-Modell ist eins der Bücher der Comtesse de Ségur, die eigentlich die wichtigste Kinderbuchautorin des 19. Jahrhunderts war. Die ist Ende des 18. noch geboren, ich glaube 1799 oder sowas, und hat bis 1800, weiß ich nicht, 70, 74 oder so gelebt. Ihr Vater kam aus Russland, sie ist auch noch in Moskau geboren und dann nach Frankreich gekommen, also gehörte dem Adel an, hatte eine sehr, sehr schwierige Beziehung zu ihrer Mutter. Hier ist auch so der Zusammenhang auch zu Adelia Lopsch, also die wirklich auch autoritäre Erziehung vom Feinsten angewandt hat, und also vom Feinsten natürlich im grässlichsten. Und hat sehr spät eigentlich angefangen, diese Bücher zu schreiben. Ich glaube, ihr erstes Buch war sie schon über 50 und hat eine ganze Reihe von denen, eben die Les Malheurs de Sophie, also Sophies Unglücke oder Missgeschicke, eines war, und dann die Fortsetzung davon, glaube ich, ist es dann die Petit Fee Modell, die vorbildlichen Mädchen. Und darin gibt's so ein Universum, also in dem ersten Buch, was ich gelesen habe, also gibt's noch eine ganze Menge andere, die ich nicht alle gelesen habe, oder vorgelesen bekommen habe, auch teilweise von meiner Mutter.
Ich wollte gerade fragen, die du wann gelesen hast, ja?
Ja, also ich erinnere mich irgendwie an Vorlesen, zumindest teilweise. Aber ich denke, ich habe sie auch selber gelesen dann. Also das heißt so, weiß ich nicht, 7, 8 oder so. Und in dem ersten geht es halt um diese Sophie, die einfach immer alles schief geht. Dann bekommt sie diese Puppe aus Wachs und dann will sie es ihr gemütlich warm machen. Dann schmilzt die Puppe und dann sagt man, geh nicht in den Garten, iss nicht so viele von diesen schwarzen Johannisbeeren, und sie tut's, und dann kriegt sie Durchfall und dann halte ich fern von Füchsen. Das sind so die Beispiele, die mir noch im Kopf waren, so eindringlich, weil als Kind öffnet sich natürlich dann so ein Universum, dieses dieses tollwütigen Fuchses und das mit dem, dass man den Finger in Salzwasser desinfiziert und so, das hat sich bei mir eingeprägt. Genau, und in dem zweiten geht's dann weiter, also was ich nicht mehr weiß, offenbar ihre Familie kommt dann bei einem Schiffsunglück ums Leben und sie bekommt eine Stiefmutter und die ist absolut grausam, so. Mhm. Und das heißt, diese Sachen werden da drin...
Das ist die gleiche Protagonistin.
Ja, diese Sophie, genau. Und zu dieser Sophie kommen dann halt noch die Kinder, Camille und Madeleine und Marguerite, aber das ist diese Gruppe von Mädchen, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, wer zu wem gehört. Diese Madame de Rosebourg und Madame de Florville sind irgendwie die Mütter von diesen anderen Mädchen. Und diese Grausamkeiten dieser Mutter werden einerseits geschildert, aber auch damit kritisiert. Also das hatte durchaus fortschrittliche Aspekte. Trotzdem sind natürlich diese vorbildlichen Mädchen, wie die eben auch schon heißen, schon sowas, was, an dem ich mich als Kind so abgearbeitet habe auf eine Art oder was ist das? Was ist das für ein Universum? Und das hat ja mit mir so wenig zu tun oder, aber natürlich weißt du als Mädchen, das hat sehr wohl mit dir zu tun. Und
ja, allein schon die Tatsache, welche Kinderbücher man liest, ne? Ich bekam Karl May zum Lesen. Als Junge, da hat man sich auch erst mal abzuarbeiten an den Modellen, die man da liest.
Ja.
Und nur damit ich es jetzt vollständig verstanden habe, diese Sophie ist wiederum das, was bei Adelia Lopisch auch eine Rolle spielt.
Die, genau, die hat ein ganzes Buch geschrieben, was genau den gleichen Titel hat sogar, wie Le Malheur de Sophie, nur auf Portugiesisch. Und
Und du verspinnst jetzt in dem Gedicht quasi die beiden.
Genau,
die
meine beiden Erinnerung, die ausgelöst wurde eigentlich, oder Wiedererinnerung, das hatte ich ja nicht vergessen, aber dass sich auf einmal wieder dieses Universum sich auf einmal wieder öffnete und ich nochmal dem andere Bedeutung gab, genau, überlopisch, ja.
Spannend. Ja, faszinierend, weil ich gebe unumwunden zu, dass ich diese Referenz natürlich erstmal nicht gesehen habe und jetzt dank dir total viel Kosmen sich da nochmal geöffnet haben. Und das vielleicht, bevor wir dann unbedingt nochmal auch ein bisschen genauer auf den Text eingehen, aber eine Frage, die beschäftigt mich immer wieder, wie gehen wir eigentlich mit dieser Frage der Referenzen um, nicht? Also es ist, Gedichte sind auch irgendwie Wissensspeicher und sie verarbeiten andere Literatur, sie verweisen auf Dinge. Es gibt total spannende Gedichte im Moment auch, die sich mit wissenschaftlichen Sachen beschäftigen und so weiter. Und dann kommen Fachbegriffe vor. Und wie macht man das? Es beschäftigt mich beim Schreiben, es beschäftigt mich beim Lesen, es beschäftigt mich beim Verlegen. Also wie geht man jetzt mit diesen Referenzen um? Nicht in einem wissenschaftlichen Beitrag würde eine Fußnote stehen. Macht man ein Glossar hinten, das das erläutert? Oder sagt man, ja, die Personen, die das lesen, haben das Handy griffbereit, die sollen es halt googeln, weil es ja auch erstmal was Abschreckendes hat, nicht? Wenn man sozusagen lauter Referenzen hat, mit denen man vielleicht dann auch erstmal nichts anfangen kann, dann muss man arbeiten. Wie siehst du das, auch wenn du das schreibst? Sagst du, du hast dieses Gedicht geschrieben und es ist klar, es ist ein klarer Bezug auf andere Literatur. Würdest du von deinen Lesenden entweder erwarten, das sowieso schon zu kennen, oder sagst du, hey, nehmt es doch als Anlass, es nachzuschauen, oder wie denkst du über das Thema nach?
Also ich würde das von Fall zu Fall entscheiden. Also es ist ein Problem. Ich glaube, deshalb habe ich das auch so spät geschrieben, weil ich jetzt einfach dazu stehen kann oder weil es vielleicht auch mehr Öffnung dazu gibt. Also ich meine, was machst du, wenn du in einer Kultur groß wirst, aber mit einer ganz anderen Kultur, und es gibt diese Referenz nicht. Es gilt ja für Lieder und für ganz vieles andere und für ganz viele unterschiedliche Kulturen, die ja innerhalb einer Kultur, in dem Fall jetzt hier Deutschland, aufwachsen. Bist du dann dazu verdammt, deine Kindheit wegzulassen, weil die anderen es nicht verstehen? Und da denke ich, also ja, man kann googeln. Tue ich wirklich so viel googeln, wenn ich Gedichte lese? Nee, will ich irgendwie nicht. Andererseits hoffe ich, dass das Gedicht genug Räume öffnet, also jetzt in diesem Fall, dass ich das einordnen kann oder selbst mich an Dinge erinnere, und dann weiß ich halt nicht ganz genau, wer Sophie ist. Also das ist ja wie mit den Gedichten, die man hört, ohne sie zu verstehen, weil man die Sprache nicht spricht. Da passiert ja ganz viel über Klang auch, und dann habe ich einfach ein anderes Charakteristikum des Gedichtes, was ich genießen kann. Und so finde ich auch, dass mehr Erklärung nicht nötig ist. Es ist aber man könnte es auch machen. Also ich glaube, wenn ich sowas irgendwann mal mit Erklärung machen würde, würde ich wahrscheinlich Sternchen machen als Fußnote, und dann würde ich aber nochmal irgendeine neue Geschichte in der Fußnote anfangen, wie es ja auch in der Literatur öfter passiert ist oder so, dass es sich dann nochmal was öffnet, aber nicht als Erklärung, weil ich denke, Also Literatur darf nicht erklären. Die soll, es muss, es
also ihr habt jetzt auch gerade nicht präsent, ist jetzt nicht hinten im Buch noch.
Nee, es gibt ein Glossar, aber das bezieht sich auf Zitate. Ja. Also nicht ein Glossar, also quasi ein Verzeichnis, das bezieht sich auf Zitate, kenntlich gemachte Zitate. Die habe ich dann hinten angemerkt, woher die kommen.
Zumal das Google in dem Fall ja sowieso nicht den Text ersetzt, weil der Text am Ende sagt, ja, so ganz genau erinnere ich mich ja dann auch nicht genau daran.
Ja, genau. Das war schon auch so eine, wirklich so eine Auseinandersetzung dann mit diesem Thema Erinnerung, was sowieso ein Thema ist, was in meinen beiden Romanen auch eine ganz große Rolle spielt, dass ich wirklich, bis ich dann recherchiert habe, nachdem ich Adelia Lopisch wieder gelesen habe, Anfang 2000, wie alt bin ich, sowas wie um die über 30 oder so, dass ich dann auf einmal feststellte, der Fuchs war gar kein... Nee, das ist viel später. Das Gedicht habe ich ja noch ohne zu googeln. 2000 hat man noch nicht gegoogelt. Dieses portugiesische Gedicht, was inspiriert war, da habe ich immer noch von dem Fuchs geredet, den ich auch vor meiner Haustür getroffen habe. Und erst, als ich mich an diesen Band vielleicht auch gesetzt habe und dann nochmal recherchiert habe, ich gedacht, oh, da war gar kein Fuchs. Aber das ist immer wieder faszinierend. Keine Ahnung, warum ich daraus einen Fuchs gemacht habe.
Es gibt in dem Gedicht eine Zeile, die sich in entscheidender Abwandlung wiederholt, eine Art Kehrvers. Das mit war kompliziert. In der Reihenfolge des Auftauchens mit den Worten, mit der Schuld, mit der Strafe, mit dem Mädchensein, mit der Erinnerung. Und dadurch wird ja auch ein Cluster aufgemacht, nicht? Also ist das Feld, kann man das so sagen, Cluster? Ja, ich weiß es nicht.
Rhizom?
Womit es kompliziert ist, würdest du sagen, Gedichte oder in dem Fall auch das ganz konkrete Gedicht sind das Mittel, die Sachen, mit denen es kompliziert ist, sozusagen in die Sprache zu holen, weil es sonst schwierig ist, darüber zu reden? Und das ist auch ein Anlass für dich gewesen, sozusagen?
Also das sind ja diese vier oder fünf, es war kompliziert und das letzte ist ja dann ist mit Erinnerung kompliziert. Da bin ich ja dann in meiner Jetzt-Welt sozusagen, die sich erinnert. Und bei den anderen bin ich ja in der Kindheitswelt und in dieser großen, verwirrenden Welt. Und das Gedicht war schon auch tatsächlich ein Versuch, da nochmal zurückzugehen und zu schauen, was war das denn, was mich da so verwirrt hat, was ist das und mit dem Gedicht versuchen, das auszudrücken, ja.
Genau, weil es geht ja nicht nur um eine Lektüre-Erfahrung, es geht um eine Lektüre-Verwirrung auch. Ich zitiere nochmal, etwas im Ablauf lief unrund, etwas ungut an Puppen, Obst am Fuchs, was im Text, den ich las, nicht erfasst, nicht fassbar, unfasslich.
Genau, weil du natürlich als Kind die Moral, die in diesen Büchern eingebaut ist, durch eben diese Moral für Mädchen, geschlechtliche Moral, aber auch, oder Gendermoral, würde man dann sagen heute, oder eben auch schon so ein Katholizismus, also soweit ich konnte, Ségur ist dann katholisch getauft von ihr Vater, weil ihre Mutter dann katholisch war und ihr Vater war aber orthodox, also keine Ahnung, irgendwie spielt diese Religion, wie ja auch bei Adelia Lopisch, eine große Bedeutung, und ich bin nun auch in einem katholischen Kulturkreis in Südwestdeutschland, auch von meinen Eltern, die waren auch katholisch und am Anfang noch sehr engagiert, bis dann, also mein Vater inzwischen bezeichnet sich als Atheist, ich bin jetzt nicht streng katholisch aufgewachsen oder irgend sowas, aber natürlich diese ganzen Codes und was man dann, ich habe dann noch Kommunion im Dorf gemacht oder diese Geschichte mit der Beichte, das war mir irgendwie alles, das habe ich alles gar nicht verstanden. Und was war deine Frage?
Die Verwirrung, die Lektüre-Verwirrung sozusagen.
Genau. Und dass dann da eben in diesem Buch ja schon eine Moral transportiert wird und an der arbeite ich mich als Kind ab aber gleichzeitig verstehe ich, weil da die ja nicht so explizit ausgesprochen ist, kann ich die nicht verstehen und das kann ich erst heute als Erwachsene interpretieren, was da eigentlich passiert ist. Genau, ja.
Weil, würdest du schon sagen, also weil sozusagen mit der lyrischen Form es sich so ausdrücken lässt, wie sich sonst nicht ausdrücken ließe? Oder was ist das, was du als Dichterin sozusagen daran ausdrücken kannst, was du nicht im Podcast ausdrücken könntest, so vielleicht?
Ich weiß nicht, ob es mit dem Dichten oder mit dem als Erwachsene heute und mit der Erfahrung, die ich habe und mit der Lektüre-Erfahrung, die ich habe, und Dichten ist nun mal meine Methode, es zu formulieren. Mhm. Aber ich hätte da vielleicht auch ein Essay darüber schreiben können, wobei mein Essay dann wahrscheinlich auch so aussehe wie der Lust-Essay, also irgendwie mehr so irgendwo auf der Strecke zwischen Gedicht und Essay. Also ja. Weil das ist schon einfach Gedichte schreiben ist schon nochmal eine ganz eigene Art der Wissens, heißt es nicht?
Des Lernens.
Des Lernens, ja. Und des Recherchierens und des Forschens und des in sich reinforschen und des eben auch in den Körper reinforschen. Also dieses Gedichte schreiben ist ja viel materieller, finde ich, als einen Roman zu schreiben, weil die Sprache so materiell ist und so materieller, so wie Material auch auf der Seite liegt und man mit der arbeitet und feilt und ich glaube, das schafft eine andere Beziehung zum Körper und dann.
Und andere Erkenntnis.
Ja, und dann gibt es eine andere Erkenntnisebene, würde ich schon denken.
Du hast den Lust-Essay mehrfach erwähnt, du hast das Wort Körper erwähnt. Wir müssen unbedingt darüber sprechen, aber wir sollten das dritte Gedicht dazu nehmen, denn das liefert in der Hinsicht auch. Was hast du uns als drittes mitgebracht?
Als drittes habe ich ein Gedicht von Carmen Oye mitgebracht, das gar keinen Titel hat. Dazu muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte also diese zwei Gedichte euch schon geschickt und rausgewählt und dann dachte ich, oh Gott, und jetzt, also das war dann noch relativ einfach, weil die zusammenhängen und dachte ich, und jetzt noch das dritte absolute Gedicht. Wie soll ich das je finden? Und dann bin ich nach Valencia gefahren, nach Südspanien und dachte, da habe ich dann endlich mal ein bisschen Zeit und ich wollte die Stadt erkunden und dann eine ganz alte Freundin treffen und durch die Kneipen mit ihr ziehen, also die auch Spanierin ist, hätte mich dann besucht und dann passierte, wie wir alle wissen, diese entsetzliche Flutkatastrophe, diese quasi Apokalypse. Und ich saß da als komplett unnütze Touristin, weil und Maria, meine Freundin, konnte nicht kommen, weil die Zuglinie gibt es nicht mehr. Die ist einfach komplett im Fundament weggeschwemmt worden. So, und dann dachte ich, ich muss mir Bücher kaufen. Erstmal, ich hatte halt ein Buch mitgenommen. Ich dachte, es reicht für die Zeit, weil mit Maria reden wir dann. Wir haben uns 5 Jahre nicht gesehen und da komme ich nicht zum Lesen. Und dann bin ich erstmal, dann habe ich eine Buchhandlung gefunden und unter anderem stand da Carmen Oye und ich weiß, der Name sagt mir was. Und es gibt viele von den lateinamerikanischen Dichtern und Dichterinnen, die habe ich immer noch nicht gelesen und die sind so auf so einer inneren Liste und sie steht auf so einer inneren Liste.
Von wo? Aus Peru.
Und also sie ist Jahrgang 47, genau. Lebt aber auch noch, wir die Helopsch. Beides sind zeitgenössische Dichterinnen. Carmen Oye hat 3 Gedichtbände, glaube ich, publiziert, ist dann mehr in die Prosa gegangen. Ja, und ich schlug dieses Buch auf und die ersten Zeilen haben mich sofort reingezogen und ich dachte, das ist genau das, was ich jetzt hier lesen muss. Und daraus entstand, also es war eine Mischung. Also was inzwischen passiert, seit ich tatsächlich Gedichte übersetze, ist, dass oft die Lust, ein Gedicht zu übersetzen, zeigt, dass mich das Gedicht interessiert oder umgekehrt, ich weiß nicht genau, oder das interessiert mich, ich will das sofort übersetzen. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, vielleicht schreibe ich darüber auch nochmal irgendwann, was genau dieses Bedürfnis ist, durch es hindurchzugehen in die andere Sprache. Aber das ist wirklich was ganz, ganz eng verbunden ist.
Das heißt, du hast sofort angefangen zu übersetzen?
Ich dachte dann, okay, ich liebe den Zufall, dann ist es genau dieses Gedicht, weil das hat mich in dem Moment getröstet und gerettet und dann nehme ich dieses Gedicht, weil darüber können wir auch sprechen, dass das ja auch Gedichte machen und dann dachte ich, naja, und ich habe sowieso Lust, es zu übersetzen, dann übersetze ich es. Und insofern ist es auch noch eine ganz junge Übersetzung. Sollte ich irgendwann mal das veröffentlichen, würde ich vielleicht noch mal ein paar Sachen ändern, aber ich dachte, das ist jetzt, so kann es erstmal stehen und es war gar nicht so einfach, eins rauszusuchen. Ich habe erstmal überlegt, ob ich den Anfang nehme, aber das erste Gedicht ist gleich so ein langes, das hätte ich dann abschneiden müssen. Also habe ich ein anderes gewählt.
Wir freuen uns darauf, das jetzt zu hören.
Carmen Oye. Mir wird klar, dass ich die Suche nach der Verschmelzung zweier Zeiten noch nicht aufgegeben habe. Die der Jugend und die heutige. Wie der Detektiv eine Gestalt sucht, die sich auflöst. Je me rendre à toi dans cette nimbe. J'approche mes lèvres à la nuit comme un lidère l'empite. Pour limiter la prêté de la parole, j'ai choisi subitement une motte transparent. C'est là de la folie. Das Ich schreibt Gedichte in schlechtem Französisch, der einzige Stolz des trostlosen Fremden. In einer fremden Stadt, wo das Ich improvisiert werden muss wie die einzige Figur in einem Polizeistaat. Im Traum werde ich von meinen geheimen Entbehrungen verfolgt, in der Metro von den Flicks. Ich widerstehe Unbekannten nicht und Unbekannte widerstehen mir nicht. Meine alten Freundschaften. Ach, ich hab keine Lust, über sie zu schreiben. Junkie. Lese gerade Junkie. Die Wörter sind starr. Man muss sie erst kochen. Der Dampf hilft gegen Mitesser. Nivea ist dazu da, das Wort Penis ruhig gleiten zu lassen in das Wort Anus.
Der Text spricht von Wahnsinn, Folie. Und es ist auch ein Wahnsinnstext, wie ich finde. Er ist mehrsprachig, hat ganz schön viele Themen, Jugend, Polizei, Freundschaften, die Sprache selbst natürlich, macht thematische schnelle Sprünge und ist gleichzeitig ganz direkt. Warum hast du diesen Text aus dem, was du von ihr da in Valencia gelesen hast, ausgewählt?
Also erst nochmal einen Schritt zurück. Dieses Buch heißt, es war ja erster Gedichtband 1981 rausgekommen und heißt Noches de Adrenalina, also Adrenalinnächte. Und die Texte sind auch mit viel Adrenalin geschrieben. Ich habe ihn rausgesucht. Also zum einen sind es teilweise sehr lange Texte. Es musste einer sein, der über sie, also den ich in der kurzen Zeit auch wirklich ganz übersetzen kann. Also das meint das ganz Praktische, sagen wir mal. Aber auch natürlich, weil dieser französische Teil drin ist und dieser Teil in Anführungsstrichen falschem Französisch. Und das ist eine Sache, die mich selber auch sehr beschäftigt. Und zum Dritten noch, weil wegen des letzten Absatzes, in dem das Wort Penis in das Wort Anus schlüpft. Also Junkie, was sie da erwähnt, ist William Burrow. Und da geht es, das habe ich selber nicht gelesen, aber da geht es wohl um Drogen vor allem, aber auch um eine Beziehungen zu Männern. Aber das kann auch sein, dass es ihre eigenen sexuellen Präferenzen sind. Also dieses Buch ist auch sehr, sehr explizit. Und vor allem, wenn man dran denkt, dass es 1981 geschrieben wurde, was Sexualität angeht und Körper angeht. Und ja, die Frage der Sprache zum einen. Oder sagen wir mal, noch mal einen Schritt zurück. Dieses Buch hat sie geschrieben im Exil. Und teilweise, es fängt an in Menorca, aber dann halt ganz viel in Paris. Und Paris für lateinamerikanische Intellektuelle damals natürlich ein Mythos keinesgleichen. Und sie kommt an und es ist nicht ganz so mythisch. Und sie putzt, um zu überleben. Und sie hat ein Kind und sie spricht die Sprache nicht. Und die literarischen Zirkel sind nicht ganz so durchlässig, wie sie sich das vorgestellt hat. Und darüber schreibt sie in diesem Buch, auch mit so einem Drive und so einer Wut und so einer Verzweiflung. Und ich glaube, das war zum einen, der Ton hat mich einfach in dem Moment angesprochen, weil der so ein bisschen meine Verzweiflung in mir auch gespiegelt hat, würde ich sagen. Und hier setzt sie sich natürlich auch mit diesem nicht französisch richtig französisch können oder nicht richtig eine andere Sprache können. Und was heißt richtig, was heißt falsch? Das ist ja eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, weil ich in meiner eigenen Biografie sehr lange das Deutsche und das Französische extrem auseinandergehalten habe. Da war so eine Mauer dazwischen und das durfte nicht rüber und nicht über diese Mauer, Zaun, was auch immer. Was viele Gründe hat, unter anderem den, glaube ich, als Kind auf jeden Fall dazugehören zu wollen, weil man sowieso schon irgendwie aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig dazugehört, aber dann auf keinen Fall noch Fehler irgendwie in der Sprache machen, schon gar nicht im Französischen. Und dann hat sich das geändert oder es gab eine persönliche Krise im Leben und irgendwie hat es aber auch was mit meinem Zugang zur Sprache tatsächlich verändert und diese Mauer ist gefallen, wie viele anderen Mauern auch. Und ich habe angefangen, mich zu trauen, die Sprachen zu mischen und zu sehen, wie im Fehler aber auch Potenzial liegt. Also Fehler finde ich sehr faszinierend. In meinem Gedichtband irgendetwas dazwischen gibt es auch ein Gedicht, das heißt Poema Oficiale. Und das habe ich geschrieben, nachdem eine portugiesischsprachige befreundete Dichterin, Erika Zinganu, hatte ihr erstes Gedicht auf Deutsch geschrieben, in einem sehr approximativen Deutsch. Und dann hat sie gesagt, okay, dann hat sie Freundinnen gebeten, das Gedicht in eine Sprache zu übersetzen, die sie nicht sprechen, damit es sozusagen gerecht ist. So. Und daraus ist dann eine kleine Publikation entstanden. Und das ist für mich, wie soll ich sagen, eine Ehrerbietung dem Fehler gegenüber und dem, was aus Fehlern, der Poesie des Fehlers.
Das heißt, die französische Passage ist im Original auch so französisch?
Genau, die ist so französisch und eben so fehlerhaft, sagen wir mal. Und dieses, und dann gibt es eben eine Anmerkung, die aber auch die Autorin geschrieben hat, dass ich schreibe Gedichte in schlechtem Französisch. Der einzige Stolz des trostlosen Fremden. Also sozusagen, immerhin schreibe ich Gedichte.
Und jetzt können aber wahrscheinlich nicht alle, die uns zuhören, gutes oder auch nicht schlechtes Französisch. Vielleicht sagst du uns noch kurz, was steht denn da ungefähr an der Stelle?
Ach so, auch schwierig. Ich ergebe mich dir dans cette nimbe. Ich weiß nicht genau, ob sie Nimbus meint.
Ich habe dich auch gefragt, ja.
Genau, also ist ja genau. Ich nähere meine Lippen der Nacht wie ein klarer, transparenter Lieder. Also kommt hier auf einmal ein englisches Wort auch rein. Lieder limpide, das hat sie bestimmt aus dem Klang herausgewählt. Und dann kommt noch limité limpide, um die Rauheit des Wortes oder des gesprochenen Wortes oder der Sprache vielleicht einfach zu begrenzen. Und dann kann das in beide Richtungen, habe ich oder ich habe, je nachdem, wie man das sich entscheidet, kann es in beide Richtungen gehen. Ich denke, es geht nach unten. Ich habe plötzlich und dann une mot, keine Ahnung, vielleicht ein Motto. Mhm. Ich weiß nicht, was das heißt, weil das gibt's eigentlich nicht. Ein Motto, ein transparentes Motto gewählt. Es ist Wahnsinn. Mhm. Ja.
Es ist der Wahnsinn, ja. Danke dir für diese Live-Übersetzung.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Vielleicht kommen wir anlässlich des Schlusses dieses Gedichtes zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf das Thema, das vielleicht alle drei Gedichte, als eins der Themen, das alle diese drei Gedichte zusammenhält, zu sprechen. Nochmal das Thema Körper. Ich zitiere nochmal die Schlusszeile. Nivea ist dazu da, das Wort Penis ruhig gleiten zu lassen in das Wort Anus. Also diese wunderbare Verschiebung mit dem Wort. Du hast den Essay schon mehrfach erwähnt, den du geschrieben hast, zum Thema Lust mit dem schlagenden Titel Lust in 4 Großbuchstaben geschrieben. In der Ankündigung heißt es, Gedichte können Lust entfachen und auffächern, können Objekt der Begierde und Subjekt des Begehrens sein. Gedichte werfen uns anzügliche Zeilen zu und fragen nach Anstößigem, nach der Spalte zwischen Text und Sex, nach dem Körper. Sie sind selbst Körper. Was würdest du sagen, können Gedichte besonders gut als Gedichte, wenn sie Körperlichkeit, wenn sie Lust verhandeln? Und was kann dieser Text oder können insgesamt die Texte, die du ausgewählt hast, daran besonders gut?
Naja, Körper ist gar nicht so einfach zu verhandeln im eigentlichen Sinne. Gleichzeitig, also ich glaube, ich habe schon immer sehr sinnlich geschrieben oder mit den Sinnen geschrieben und auch eben dieses, wenn ich zum Beispiel an dieses allererste Gedicht, was dann auch in diesem Lust-Essay erwähnt ist, wo ich da so baumle, das ist ja schon, da passiert was mit dem Körper und daraus kommt dann auf einmal ein Gedicht. Und das ist immer wichtiger geworden und wie soll ich sagen, ist gar nicht so einfach, das habe ich glaube ich selber noch nicht, obwohl ich da seit jetzt mehreren Jahren eigentlich dazu auch schreibe, bin ich noch gar nicht so ganz an die Wurzel gekommen, was da eigentlich passiert ist, warum mir das auch immer so wichtig geworden ist, diesen Zusammenhang zwischen Körper und Begehren und Text und Lust ist ja in einem sehr weiten Sinne, also da geht es auch um Sexualität, aber natürlich auch diese Lust am Text oder diese Lust am Schreiben und dieses Schreiben, das durch den Körper geht oder auch die Unlust, die am Anfang in dem Essay vorkommt, wenn man eigentlich einen Text schreiben will und dann ist da irgendwas zwischen mir und dem Papier und es kommt nicht raus, da ist so eine Unlust, mich dem zu widmen, so eine Angst und dann muss man da drüber und dann ist da auf einmal der Text und ich lese ja meine Texte auch vor oder ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass meine Gedichte auch laut gelesen werden. Das sind ja alles Aspekte, die mit Körper zu tun haben. So, und jetzt nochmal, was war deine Frage?
Was können Gedichte besonders gut daran, wenn sie über Körper sprechen?
Naja, in Gedichten kann man nicht über Körper labern schon mal. Mhm. Also, oder es ist schwieriger, sagen wir es mal so. man muss so eine an die Essenz oder ran. Und vielleicht ist es deshalb, weil Gedichte eben selber, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, so materiell sind und mit der Sprache wie Materie wirklich umgehen, also die Sprache zum Klingen bringen, zum Schwingen bringen im Rhythmus und das macht was mit dem Körper und vielleicht Ist es deshalb ein geeignetes Medium? Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass mein allererstes Buch, was längst vergriffen ist, Wimpernflug, eine atemlose Erzählung. Das war so eine Erzählung, die habe ich geschrieben aus der Sicht eines 9-jährigen Mädchens, was zwischen zwei Kulturen aufwächst. Da kommt eigentlich alles schon vor. Gender, Zweisprachigkeit, alle Themen waren eigentlich schon drin und auch die Form. Und zwar habe ich das ohne Komma geschrieben. Mhm. Das heißt, du musst es nochmal ganz anders schreiben. Du musst es ständig laut vorlesen, damit es überhaupt lesbar wird, mhm, auf Deutsch so. Und das habe ich damals, obwohl ich jetzt schon einen Computer hatte, habe ich am Anfang erstmal mit der Hand geschrieben, und zwar mit so einer Erstklässler-Handschrift. Mhm. Und ich glaube, so konnte ich überhaupt an diesen Ton kommen. Und das war vielleicht das erste Mal, wo ich gemerkt habe, es war ja nicht bewusst, ich habe das einfach gemacht, das ist so passiert, wie sehr eigentlich Körper und Schreiben zusammenhängen.
Mhm, mhm, mhm. Ich kann von mir berichten, dass du mir sehr viel Lust bereitet hast darauf, deine Texte sowieso, aber die kannte ich ja zum Glück schon, die beiden Autorinnen, die du mitgebracht hast, noch mehr zu erforschen. Ich brauche dafür deine Übersetzung. Das heißt, mein Wunsch am Schluss unseres Gesprächs
rufen wir es rein in die Welt.
Wäre, dass du da einen Rahmen findest, wo du weiter dran machen kannst, und dass wir mehr Adilia Lopisch und Carmen Oye auch auf Deutsch lesen dürfen. Odile, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
Vielen Dank, Tristan, für das tolle Gespräch.
Das war "Im Grunde wäre ich lieber Gedicht", der Poetry-Podcast des Lyrikkabinetts. Aufgezeichnet im Lyrikkabinett München mit Odile Kinnell. Moderation Tristan Marquardt. Gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V.